SWR 2 Wissen.
Es ist jene Stille, nach der wir uns sehnen, aber diese Stille jeden Moment und mitten im Leben und selbst während des größten äußeren Lärmes gegenwärtig zu haben, das ist tiefer Frieden.
Wie dieser Zustand zu erreichen ist, lehrt die spirituelle Philosophie der Advaita. Stilles Glück, ein Leben ohne Angst vor Versagen, Liebesverlust und Tod, vollkommene innere Gelassenheit.
Ja, es ist tatsächlich diese Fähigkeit, den Geist zu lassen. Und wer es vermag, den Geist, den eigenen Geist wirklich zu lassen, der tritt ein in die große Stille.
Es geht um ein Lassen des reflektierenden Geistes und um ein Loslassen, ein entspanntes Hinter sich lassen und Aufgeben des Ich.
Advaita. Eine indische Philosophie in Deutschland. Eine Sendung von Rolf Kanzen.
Advaita ist die Philosophie der Nicht-Dualität, Nicht-Zweiheit.
Nicht-Zweiheit ist ein Begriff, der den Horizont des Verstandes übersteigt. In jedem Fall heißt es Nicht-Einheit, Nicht-Zweiheit.
Wenn ich irgendetwas wahrnehme, wenn ich etwas fühle, wenn ich über etwas nachdenke, befindet sich dieses Ich in der Zweiheit. Das Ich denkt, es sei etwas anderes als die Welt um es herum. Dieses Ich konstruiert sich die Welt und auch sich selbst und hält diese Konstruktion dann für die einzig wahre Wirklichkeit. Und genau das verursacht Leiden. Wie der Mensch anders leben kann als in der Zweiheit, darauf zielt die Philosophie der Advaita. Verstehen im Sinne von rational erfassen und klar definieren lässt sich der angestrebte Zustand nicht. Darin ist Advaita der christlichen Mystik ähnlich. In der Literatur häufen sich Hinweise wie diese.
Wir sind hier, um über etwas zu sprechen, was nicht zu verstehen ist. Und wir werden Worte benutzen, die es nicht darstellen können. Machen wir uns also gleich ganz klar, dass es nicht gehen wird. Dann können wir im sicheren Wissen um den bevorstehenden Misserfolg ganz entspannt bleiben.
Entspannt bleiben und dem folgen, wie die Meister dieser Philosophie ihre Lehre vermitteln.
Guten Abend. Willkommen zum Darshan.
Darshan ist ein Wort aus dem indischen Sanskrit, der Sprache der altindischen Weisheitslehren, und bedeutet übersetzt nichts anderes als Betrachtung.
Darshan steht für die direkte Schau des Göttlichen und ist eine Einladung deines Innersten, wach und empfänglich dem Herzen zu lauschen. Es ist eine einfache und intensive Begegnung, die in Natürlichkeit und Stille geschieht.
So heißt das im Jahresprogramm von Gut Saunstorf, einem geschmackvoll renovierten Gutshof bei Wismar in der Nähe der Ostsee. Es ist eine Art Klosterhotel mit spirituellen und psychotherapeutischen Angeboten. Om Parkin ist hier der Advaita-Lehrer und philosophische Meister. Om ist sein spiritueller Name. Verliehen wurde er ihm vom indischen Weisheitslehrer Punja, als Parkin nach einem fast tödlichen Autounfall nach Indien reiste und die Erleuchtung fand. Erleuchtet, meistens nach Lebenskrisen und Indientrips, fühlen sich auch andere Advaita-Lehrer und Lehrerinnen, um die sich im Westen die sogenannte Satsang-Szene etablierte. Satsang, wieder ein Wort aus dem Sanskrit, bedeutet so viel wie Wahrheitsgemeinschaft. Hier finden spirituelle Menschen zusammen, die auf dem inneren Weg sind, dabei aber meistens ein ganz normales Alltagsleben führen. Die Satsang-Szene boomt. Eine inzwischen unüberschaubare Anzahl von Büchern und CDs ist auf dem Markt. Angeboten werden Seminare, Workshops, Konferenzen, Coachings, Klosteraufenthalte. Im Internet finden sich hunderte Videomitschnitte von Vorträgen und Darshans wie die mit Om.
Wenn jemand etwas auf dem Herzen hat und gerne in Dialog sein möchte, dann meldet er sich bitte.
Ohm hält mit geschlossenen Augen inne, atmet und schweigt ausgiebig. Schließlich nimmt Ohm mit ruhigen Bewegungen die bereitstehenden Klangschalen und schweigt weiter. Nimmt aber nun von oben mit halb geöffneten Augen Blickkontakt mit den Anwesenden auf. Einige Male öffnet er abrupt die Augen und starrt jemanden aus der Menge an. Dann wandert sein Blick weiter, von rechts nach links, von vorne nach hinten.
Erst ganz hinten. Das Mikrofon.
Das Thema der Angst. Und ich habe im Moment ziemlich Angst und mit dem Kind zu tun, was Angst hat. Und
ich höre, was du sagst, und wir müssen Angst so wie allem absolut fundamental begegnen, und das tun wir nicht. Wir lassen uns von vielen Kräften, geistigen Überzeugungen und Konzepten hin und her werfen. Du fühlst dich doch nur deswegen schwach, durch Angst, geschwächt, weil du nicht mit ihr eins bist.
Ja, ich halt dagegen. Also ich merke richtig, wie ich dagegen halte.
Ja, der Überlebensreflex des Ichs ist Bedrohung, und Angst bedroht das Ich zutiefst. Und wenn du rechte Mittel des inneren Weges anwenden möchtest, dann musst du bereit sein, gegen den Überlebensinstinkt des Ichs zu handeln. Und hier etwas zu tun, das ist auch von mir beschrieben worden in dem Buch, das werde eins mit der Angst.
An diesem Abend geht es, wie beim neuesten Buch von Ohm, er hat einige geschrieben, um Angst. Um die Angst, von der man sich nicht treiben und überrollen lassen darf. Und der Angst, der man sich mit voller Aufmerksamkeit hingeben muss, um sie zu transformieren. Der Advaita-Lehrer Ohm versteht die Angst als Abwehrreaktion des Ichs. Das Ich werde überflüssig, wenn sich das wahre Selbst öffne, wenn es zum wahren, non-dualen Sein werde. Das wahre Sein, das bestätigt Ohm im Darshan, ist nicht die empirische Welt, die sich das Ich oder der Verstand konstruiert hat. Die Angst schützt also das Ich oder den Verstand davor, in Frage gestellt zu werden, und verschüttet so die aufkommende Ahnung vom wahren Sein. Klar wird, der Verstand, der denkende Geist oder der Mind, wie man im englischen Sprachraum sagt, im Deutschen gibt es keine adäquate Übersetzung, dieser Mind ist also der Feind, der im Inneren lauert und dem Ich subtil und heimtückisch eingibt, dass die empirische Realität die wahre und einzige sei. Doch das wahre Sein, so Ohm, sei den Sinnen und dem Verstand nicht zugänglich. Es ist advaitisch.
Advaita ist eine Negation, weil es auch eine Negation des Verstandes ist, der grundsätzlich von seiner Art und von seiner Funktion her ein Sammler ist, ein Anfüller, ein Versteher, ein Greifer. Es ist niemand, der entleert, der Interesse hat an Verlust.
Der Verstand hat viel mehr Interesse an allem, was kommt und geht, an lärmenden Gedanken im Kopf, an unkontrollierbaren Gefühlen und Affekten, an Schuldgefühlen, Ehrgeiz, Stolz, Neid. Es ist der Verstand, das Ich, das die innere Ruhe und Kraft raubt, das Leiden verursacht.
Verfolge den Denker, er ist der Ursprung dessen, was wir die Welt nennen. Außerhalb dieses Denkers existiert die Welt nicht. Und wenn dieser Denker sich in der Realität auflöst, dann ist die Welt nicht mehr das, was sie ist.
So gilt es, diesen Ich-Denker loszuwerden, um Raum zu schaffen für das wahre Selbst.
Das ist keine Theorie, sondern eine ganz reale Anweisung zur Selbstergründung, wie sie auch Ramana Maharshi in der vermutlich klarsten Form aller Zeiten gelehrt hat.
Ohm Parkin bezieht sich hier auf den wohl bekanntesten Advaita-Meister des 20. Jahrhunderts, Ramana Maharshi. Maharshi gilt vielen westlichen Advaita-Lehrern und Lehrerinnen als Initiator eines gleichsam modernisierten Advaita-Verständnisses. Zu seinen indischen Schülern, vor allem zu Punja alias Papaji, reisten in den 1990er Jahren viele Sinnsuchende aus den USA oder Westeuropa, auch Om Parkin. Bezugspunkt blieben Maharshis mündliche Unterweisungen, die seine Schüler aufschrieben, ordneten und die zunächst ins Englische, dann auch in andere Sprachen übersetzt wurden. Die zentrale Frage, die Maharshi stellte, ist die, wie man das Denken gleichsam abstellt.
Das Denken wird nur versiegen durch die Ergründung, wer bin ich? Dieser Gedanke zerstört alle anderen Gedanken und wird schließlich selbst zerstört. Wenn man sich nur in dem Augenblick, wo ein Gedanke entsteht, wachsam befragt, in wem erhebt er sich, dann weiß man, in mir. Wenn man dann fragt, wer bin ich, kehrt der Geist zu seiner Quelle, dem Selbst, zurück und auch der entstandene Gedanke löst sich auf.
Man denkt nach, wer bin ich eigentlich? Bin ich wirklich der Körper? Bin ich wirklich meine Gedanken, meine Gefühle? Das ist sehr, sehr zentral, also diese Analyse.
Annette Wilke ist Professorin für Religionswissenschaften an der Universität Münster.
Die Lehre unterscheidet sozusagen selbst, Atman, vom Ich, dem Ahankara. Dieser Sanskrit-Begriff heißt wörtlich übersetzt der Ich-Macher. Also das ist das Element oder die Funktion in meinem Denken, in meinem Geist, die immer beansprucht, ich mache das und das, das gehört mir, das ist mein Körper, ich will das und das. Und sich grämt, oh, ich bin so schlecht, ich bin so dick und oh, was immer. Das ist der Ich-Macher. Und das ist aber nicht das Selbst. Ich und Selbst sind zwei unterschiedliche Dinge in diesem Sinn.
Annette Wilke hat Advaita Vedanta, so die Bezeichnung dieser klassischen indischen Philosophie, bei indischen Philosophen in den USA und in Indien studiert und Sanskrit gelernt. Um das Jahr 800 zeichnete der Philosoph Shankara eine Lehre auf, die in den Jahrhunderten zuvor nur mündlich tradiert wurde. Er entwickelte diese spekulativ-mystische Lehre fort und begründete eine scholastische Tradition, die bis in die Gegenwart reicht.
Advaita Vedanta ist eine nicht-personale Gottesvorstellung. Aber auch non-theistisch ist nicht ganz korrekt, weil im klassischen Advaita Vedanta wird Ishvara, der Herr, was wir eigentlich Gott nennen, der Schöpfer aller Dinge, der hat einen Platz im System. Es ist einfach ein untergeordneter Platz.
Aus einem Schöpfer ist zwar die Welt entstanden, aber die Welt, wie sie uns erscheint, ist nicht göttlich, weil das Ich sie schafft.
Wenn die Welt als real angesehen wird, ist sie eine Schöpfung Ishwaras. Aber vom höchsten Standpunkt her existiert sie eigentlich nicht, weil nur das Göttliche existiert.
Die advaitische Tradition gibt Fragen und Formeln vor, die eine Annäherung an das wahre Sein und Selbst ermöglichen. So Annette Wilke.
Man kann für den Kern die Upanishad-Formel, das sogenannte große Wort, Tattvam Asi, anführen. Das heißt übersetzt, das bist du. Eine ganz wichtige Formel der vedantischen Hermeneutik und Kontemplation. Kern dieser Lehre ist, du bist nicht geschieden von dem alles durchdringenden Göttlichen und allen Dingen. Dein Selbst ist das Selbst aller Wesen. Du bist in deinem wahren Selbst Brahman, absoluter Geist, Sein, Bewusstsein, Unendlichkeit und glückselige Fülle, die Basis des Universums.
Dieses Innerste wird auch Atman genannt. So etwas wie eine Seele des Individuums, sein innerstes Selbst. Doch diese Seele ist nicht getrennt von der Weltseele, vom Brahman. Beides ist absolut identisch. Atman ist also nicht nur ein Teil von Brahman, es ist Brahman, die Weltseele. Auch das ist rational nicht fassbar. In der indischen Tradition der Advaita Vedanta vermitteln sich Einsichten in drei Praktiken, so die Expertin Annette Wilke.
Erstens, und das ist das Allerwichtigste, Shravana, das heißt das Hören. Der Text selber ist quasi tot, wenn er nicht entschlüsselt wird. Und deshalb ist dieses Hören dieser Botschaft von einem Meister, der das auch selber erfahren haben sollte, was er lehrt, das ist der wichtigste erste Schritt.
Das heißt, unter der Anleitung einer im Westen oft abfällig Guru genannten spirituellen Lehrautorität werden die Texte im Schüler realisiert. Diese Lehrtradition erlaubt auch einen anderen Blick auf die Verehrung von Meistern wie Vivekananda, Balseka, Maharshi, in den 1980er Jahren Bhagwan Sri Rajneesh oder auch Ompar Kien und anderer Erleuchteter heute. Ohne spirituellen Meister, ohne Guru, keine Erkenntnis.
Zweitens ist Manana das Reflektieren. Das Reflektieren über diese Lehre, und damit verbunden ist eine ganz radikale Selbstanalyse. Also was an mir, was an meinem Ich ist eigentlich bleibend und was kommt und geht.
In den im Westen praktizierten Varianten greifen die Meister heute auch auf psychotherapeutische und tiefenpsychologische Methoden zurück, um diese Selbstanalyse zu initiieren. Doch weder die gelehrte Reflexion der Texttradition und die Selbstanalyse noch die Einhaltung bestimmter Rituale und spiritueller Reinigungsprozeduren führen direkt zum Ziel advaitischer Einsichten. Sie bilden lediglich eine Voraussetzung dafür.
Der dritte Schritt ist tatsächlich Nididhyasana. Das wäre Meditation oder Kontemplation. Aber Meditation stellt nichts Neues her. Man meditiert über das, was man weiß, was man gehört hat. Aber in der Meditation geschieht eine Vertiefung. In der Meditation soll dieser Raum der inneren Fülle erfahrbar werden. Ziel des Vedanta ist nicht so kurze Meditationserlebnisse der Einheit zu haben, sondern das als ständige Präsenz im Alltag.
Das heißt, die non-duale, die advaitische Erfahrung lässt sich auch nicht mittels Meditation herstellen. Es werden nur die Wege frei gemacht für das große, alles ändernde Aha-Erlebnis. Pathetisch sprechen Advaitis von der Gnade der Erleuchtung. Nur so ist die vom Ich konstruierte Ebene des Leidens, der Ängste, der Affekte und anderer Ich-Anhaftungen zu verlassen. Seit dem 20. Jahrhundert gibt es spirituelle Lehren, die von den Vertretern des klassischen Advaita Vedanta distanzierend als Neo-Advaita bezeichnet werden. Ihre Vertreter verzichten auf die Auseinandersetzung mit den Texten der klassischen Lehre. Sie halten eine Lebensführung nach den rituellen und ethischen Traditionen für überflüssig, einige sogar die Meditation und langwierige Prozesse der Selbstreflexion. Werner Ablass wurde von einem solchen indischen Neo-Advaiti erleuchtet.
Als Ramesh Balseka in mein Leben trat oder ich in seins, waren schon 40 Jahre Suche hinter mir.
Und dann, schlagartig, war die Suche vorbei. Werner Ablass spricht von Mind Crash, vom Zerbrechen des Ich und seiner Konstruktionen. Er berichtet davon im letzten seiner 20 Bücher. Es hat den Titel
Mind Crash. Befreie dich von der Diktatur des Verstandes und lebe dein wahres Leben.
Das Ich von Werner Ablass sei von seinem spirituellen Meister Ramesh Balseka gecrashed worden. Und das bereits beim dritten Darshan. Werner Ablass betätigt sich heute selbst als Ich-Crasher.
Als er dann kam und sagte, jetzt überprüf mal, ob du wirklich denkst, ob du wirklich entscheidest und handelst oder ob das im Grunde Impulse sind und äußere Umstände, die zu einer Entscheidung führen, da war schon viel Zeit vergangen.
Da fiel es, wie er schreibt, wie Schuppen von seinen Augen.
Es gibt weder einen Denker noch einen Entscheider. Es gibt nur Gedanken und Entscheidungen. Da war kein Denker zu finden, der Gedanken produzierte. Es waren vielmehr Gedanken, die aufgrund von Erziehung und Konditionierung einen Denker kreiert hatten.
Na, jetzt glaube ich nicht, dass ich kein Täter bin. Jetzt weiß ich's, weil ich's ja überprüft habe. Oder weil die Überprüfung funktioniert hat.
Das heißt, Werner Ablass hält sich nicht für den Urheber seiner Handlungen. Er betont, er sei nicht frei, sondern determiniert, fremdbestimmt. Das mag paradox erscheinen, aber so sei es zu erleben, meint Werner Ablass. Er bezeichnet sich selbst eher als Coach, nicht als spirituellen Meister, und verzichtet auf opulente Inszenierungen. Bei ihm geht es angenehm unprätentiös zu. In seinen Sessions wird viel gelacht und gecrashed.
Eine Möglichkeit ist eben die, dass man sagt, denk mal an was Schönes. Die Leute denken dann an was Schönes. Und ich frage dann,
was geschieht, wenn du denkst? Wer denkt, wenn du denkst?
Und dann kommt man meistens sehr schnell drauf, dass es dieses Ich gar nicht gibt. Sondern dass es einfach ein Denkprozess begonnen hat, der schließlich und endlich zu diesem Bild, zu dieser Vorstellung geführt hat. Und auf diese Art und Weise wird sozusagen diese Vorstellung, dass ich denke, desillusioniert. Und im besten Fall kommt es dann auch noch zu einer Dekonditionierung. Denn eines ist eine Desillusionierung, also ich, okay, klar, da gibt es keinen. Ja? Aber bis das dann im Gehirn ankommt, da bedarf es meistens eines Prozesses. Und den nenne ich den Prozess der Dekonditionierung. Bis dann das Gehirn auch checkt, ja, da ist wirklich keiner, der das Ganze macht. Ne?
Dass es ein Ich gibt als Herr seiner Gedanken und Gefühle, ein Ich mit freiem Willen, sei Illusion.
Man kann das suchen, man kann also den Denker suchen, man kann den Entscheider suchen, man kann den Täter suchen und findet niemand. So, und wenn man niemand findet, dann ist das im Grunde genommen das, was man nichts nennt. Ich finde nur einen leeren Raum, aber den finde ich. Und im besten Falle ist dieser leere Raum dann das, was ich grundlegend bin. Und wenn ich das grundlegend bin, dann bin ich im Grunde genommen nichts, das alles ist.
Werner Ablass arbeitet mit seinen Klienten und Klientinnen in Gruppen- und Einzelsitzungen daran, das auch so zu sehen. 3 Stunden Einzelsitzung, wer will, bequem per Skype-Videokonferenz, kosten 240 Euro. Was im klassischen Advaita Vedanta mühsam über ein Textstudium, über eine intensive Selbstanalyse und eine lange Meditationspraxis geschieht, effektiviert Werner Ablass für den westlichen Menschen durch eine Abkürzung.
Ich kann also Leuten Anleitung geben, aufgrund von Überprüfung festzustellen, dass sie nicht existieren. Dass also kein Ich existiert, um es mal konkreter zu sagen. Aber ob es denn tatsächlich so weit kommt, ob das Gehirn sozusagen mitmacht, dafür kann ich keine Garantie geben.
Manchmal, meint er, helfe auch die Vorstellung, dass das Ich eine Art ferngesteuerte Biomaschine sei. Diese Sichtweise habe den Vorteil, dass das Ich eigentlich für nichts verantwortlich sei. Schuldgefühle, ein schlechtes Gewissen seien Unsinn. Denn das Ich sei ja nicht der Verursacher von Handlungen.
Und aber auch diese Vorwurfshaltung gegenüber anderen ist weg. Dass man sagt, der hat mir das angetan oder wenn der anders gehandelt hätte, dann wäre auch mein ganzes Leben anders. Das ist auch weg, das geht ja nicht mehr. Weil du ganz genau weißt, der andere hat ja auch nichts getan. Stolz fällt weg. Diese Beschäftigung mit sich selbst, das habe ich geleistet, das habe ich getan, guckt alle an, wie toll ich bin. Geht nicht mehr, weil du ganz genau weißt, die Dinge sind einfach passiert. Oder auch Neid, ja, Mensch, was der geschafft hat, habe ich nie in meinem Leben geschafft. Geht nicht mehr, weil du ganz genau weißt, das ist sein Programm, das ist mein Programm, so what.
So gewinnt das Leben eine gewisse Leichtigkeit und innere Stabilität. Mich gibt es nicht, dich gibt es nicht, die Welt gibt es nicht. Eigentlich gibt es gar nichts. Was ich wahrnehme, fühle, denke.
Wen kümmert's?
So der Buchtitel von Ramesh Balsekar, dem spirituellen Meister von Werner Ablass. Die Antwort? Niemand kümmert's, weil niemand da ist, der sich kümmern könnte. So gibt es auch bei der Ich-Findung, der Selbstverwirklichung oder Selbstanalyse nichts, was es zu finden, zu verwirklichen oder zu analysieren gäbe. Fragen der Moral interessieren in diesem Zusammenhang nicht. Es ist, wie in der klassischen Advaita Vedanta, selbstverständlich, dass man anderen nicht willentlich schadet. Doch das ist nachgeordnet. Im Zentrum steht der advaitische Zustand.
Alles, was kommt und geht, bist du nicht. Und du bist das, was nicht kommen und gehen kann. Das bist du wirklich. Das ist deine wahre Natur. Und deine wahre Natur ist unbestechlich und die ist unzerstörbar und die ist immer identisch. Es gibt keinen Unterschied da. Also das, was du wirklich bist, das kann weder kommen noch gehen, es kann weder generiert noch zerstört werden.
Es ist das, was in der klassischen Advaita Vedanta das undefinierbare wahre Selbst, das Atman genannt wird, das identisch ist mit der Weltseele, mit dem ewigen Alles. Bei Werner Ablass ist es erreichbar, indem sich das Ich kurzerhand crashen lässt. Ob Werner Ablass bei anderen Erfolg damit hat?
Oh ja, in vielen, vielen Fällen. Sind Leute desillusioniert und dekonditioniert worden. Also die sind heute in diesem Zustand, in dem ich auch bin.
Ein Zustand heiterer Gelassenheit, innerer Stabilität, ein Zustand ohne Stimmungsschwankungen, ohne unkontrollierbare Affekte, ohne Leiden.
Ja, also es ist in gewisser Weise gedimmt. Diese großen Höhepunkte, die ich früher erlebt habe, also da ist zwar Freude, aber im Grunde genommen könnte man sagen, alles, was ich erlebe, hat den gleichen Geschmack. Es gibt dieses ganz Hohe und dieses ganz Tiefe nicht mehr.
Eine Frage eines kritischen, also ungecrashten Ichs könnte sein, ob das überhaupt so erstrebenswert sei.
Möchte jemand noch sprechen?
Wir sind wieder beim Darshan von Ompa Kien. Martina meldet sich und berichtet von ihrer Ungeduld und davon, dass sie ihr spirituelles Weiterkommen immer etwas zu rabiat zu erzwingen versuche.
Martina, du nimmst immer wieder das Schwert in die Hand. Warum?
Weil ich in dem Augenblick nicht hören möchte.
Das heißt, du bist ungehorsam.
Ja.
Und dann nimmst du das Schwert.
Ja.
Und dann kommt der Wahnsinn.
Genau.
Nach längerem Schweigen gibt Ohm dann den kryptischen Hinweis.
Dann weißt du ja jetzt, worum es geht.
Und beendet die Veranstaltung. Bei Ohm Parkin wartet auf alle Suchenden ein steiniger Weg. Sie durchlaufen auf Gut Soundsdorf die School for Inner Work und zahlen dafür. Sie studieren an der Akademie für innere Wissenschaft, auch das gegen Gebühr. Damit erwerben sie sich die Zugangsberechtigung für die Mysterienschule, in der sie dann, wenn alles optimal läuft, erwachen, begleitet vom Meister. Er hilft den Suchenden, ihr Ich, ihren Verstand, diesen teuflischen Feind im eigenen Innern, zum Schweigen zu bringen und damit auch eventuelle kritische Einwände gegenüber ihm selbst. Zu gewinnen gibt es, entweder plötzlich wie bei Werner Ablass oder im Laufe eines Prozesses wie bei Ohm Parkin, jenen geheimnisvollen advaitischen Zustand, der sich einer konkreten Benennung entzieht. Es gibt allenfalls vage Andeutungen und Hinweise. Demnach geht es um einen gut ausbalancierten Zustand, um eine vielleicht weise zu nennende Heiterkeit und Seelenruhe, um ein Leben ohne tiefe Verzweiflung und ohne nachhaltiges Leiden, aber auch ohne überwältigende Glücks- oder überschäumende Liebesgefühle. Das kritische und in seiner eigenen Dualität gefangene Ich könnte sich fragen, ist das wirklich so erstrebenswert? Ein wohltemperiertes Leben ohne Extreme, ohne Hochs und Tiefs.